Schloss vorm Buch.
Hitchcock und Rolex.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch mit
Steffi
und mir, Mats. Und Steff, was machen wir?
Wir haben einen Literatur- bzw. einen Bücherpodcast. Jeder von uns liest jeweils ein Buch. Normalerweise haben wir ein gemeinsames Thema oder finden ein gemeinsames Thema und stellen dann die beiden Bücher in diesem Kontext vor.
Genau, und heute ist das Oberthema Biografie. Schon, also so Biografie.
Wir haben uns ja wieder megamäßig vorbereitet.
Ja, aber es sind ja schon eigentlich zwei Biografien, wobei deine Biografie fiktiv erweitert ist.
Ja, also ich war so ein bisschen, eigentlich habe ich gedacht, ich hätte mir eine Bio, ich habe nicht wirklich hingeguckt, ja. Und ganz ursprünglich wollten wir ja Rolex mit irgendwas anderem kombinieren, mit was Karl Lagerfeld,
genau.
Wir dachten,
genau.
Wir stellen Persönlichkeiten vor, aber vielleicht zu Karl Lagerfeld der Biografie dann später. Und haben dann, Rolex spielt halt im 19. Jahrhundert und dann fanden wir ja eben dein Buch von Alma und Alfred Hitchcock ganz passend.
Genau, eine Liebe fürs Leben, Alma und Alfred Hitchcock. Eine echte Biografie von Thilo Wadra geschrieben. Während bei dir ist es, also es geht ja wirklich um den Erfinder oder den...
Ja, den Erfinder, den Gründer von Rolex, der sich immer sehr stark hinter seiner Marke bedeckt gehalten hat. Hans Wilsdorf heißt derjenige. Und wir sitzen hier ja quasi in Schramberg, der Geburtsstadt der Junghans-Uhren. Und ich weiß auch nicht warum, aber es hat mich so ein Stück weit getriggert, die Geschichte von Rolex. Also jetzt die gesamte Entwicklung und wie es dazu kam. Und also ich habe es mir ganz anders vorgestellt, das Buch. Und man muss am Anfang ein kleines bisschen durchhalten. Es hat auch fast 400 Seiten. Ich sag mal so, bis man sich so ein bisschen eingegroovt hat. Aber dann habe ich es in 3 Tagen durchgebinged.
Aber es ist jetzt keine echte Biografie, sondern es ist ja ein Roman, oder nicht?
So. Ja, ich sag mal so wie in den Netflix-Serien, wo dann irgendwie...
Ein Biopic.
Biopic wäre schon vielleicht zu dokumentarisch, aber Charaktere sind sicherlich verdichtet und Geschichten, sag ich mal, dramaturgisch angereichert, aber im Prinzip habe ich dann auch mal verglichen mit dem Wikipedia-Eintrag, weil ich einfach wissen wollte, stimmt nicht, was ist jetzt angereichert? Und das hangelt sich wirklich an den ganzen Gegebenheiten. Also ich sag mal, die großen Meilensteine sind diejenige welche. Und es ist jetzt auch nicht nur ein Buch für, sag ich mal, Urfetischisten oder Leute, die sich einfach für Armbanduhren interessiert. Da gibt es ja eine riesige Community, sondern ich glaube, das ist einfach auch so ein Stück weit versucht, ein Spiegel der Zeit zu sein.
Kann ich ja zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen. Also Uhren, ich glaube, meine letzte Armbanduhr hatte ich mit 15. Ich verstehe das Konzept Armbanduhr seit 20 Jahren nicht mehr, weil warum brauche ich eine Uhr? Also ich fand schon damals immer, umso weniger man sich an Uhren gewöhnt hat, umso besser konnte man Zeitintervalle einschätzen. Also ich bin nie groß unpünktlich gewesen, obwohl ich nie eine Armbanduhr hatte. Und als die Handys aufgekommen sind oder Smartphones, hat man sowieso immer eine Uhr dabei. Also warum bindet man sich eine Armbanduhr um?
Ich glaube, das war so ein, Hans Wilsdorf war ein krasser Innovator und auch wirklich so ein Marketing-Guru. Also wenn man halt überlegt, was der im 19. Jahrhundert gemacht und sich einfallen hat lassen, war das schon sensationell. Aber da würde ich gerne eher noch so einen kurzen Abriss geben über sein Leben, zumindest wie es angefangen hat, und dann über die Uhren. Oder willst du gleich die Uhren?
Nö, du hast es gelesen. Du musst sagen, wie es
also ich kann eine Frage
dramaturgisch am verdichtetsten ist.
Ja, weiß ich nicht. Das sind natürlich zwei Geschichten, die parallel laufen und die sich gegenseitig bedingen. Also ich glaube, er hat ein, es wird jetzt immer so als super hartes Schicksal dargestellt in dem Buch, wo ich sagen muss, ja, war so ein Schicksal, das war sehr hart, aber halt auch ein Stück weit mit Rückenwind. Also seine Mutter ist relativ früh gestorben an Schwindsucht. Er hat noch 2 Geschwister. Und sein Vater hatte MS und ist eben auch gestorben. Da war er, glaube ich, gerade mal 16. Also das heißt, er war schon relativ früh weise. Die Eltern hatten so ein Eisenwarengeschäft. Und da hat er natürlich schon sehr früh Berührung gehabt mit alles, was Schrauben, Metall und damals halt noch dieses, was es heute gar nicht mehr so gibt, wenn dir irgendwas fehlt oder du irgendwas Besonderes brauchst, dieser Eisenwarenladen hat es quasi gehabt oder gemacht. Und was vielleicht aber auch noch so eine kleine Rolle spielt und was ich interessant fand, er kommt aus Franken.
Aus Franke.
Ein Franke. Und der Franke ist,
Rolex.
Ist ein Rolex. Er hat ja wohl auch immer noch weiter gerollt. Also das hat er gar nicht verneint.
I'd like to offer you a Rolex.
Yes.
It's a very good clock, you know.
Er hat halt seine Tante und sein Onkel haben die lustigerweise die Meisels-Brauerei in auch da irgendwo in Franken gehabt. Also der kam dann aus
Meisels-Weizenbier.
Ja, das müsste dir doch gefallen.
Ja, ist lecker, mag ich.
Und bei den beiden ist er dann eine Zeit lang gewesen, nachdem beide Eltern gestorben waren, und ist dann aber relativ früh auf ein Internat gekommen und hat dann halt so entdeckt, dass er, sag ich mir, so kaufmännische Talente hat, dass ihm das ganz liegt. Aber auf der anderen Seite hat er sich auch immer so Richtung Maschinenbau, handwerkliche Dinge orientiert. Und ich will jetzt nicht sein ganzes Leben erzählen, aber was ich extrem spannend finde, und da können wir vielleicht immer vor- und zurückspringen, auch auf die Zeit, in der die dann groß geworden sind oder in der die gelebt haben. Er ist dann schon, glaube ich, mit 19 ist er nach London gegangen. Also davor war er, seine Schritte waren, er hat im Internat einen Schweizer kennengelernt, die haben sich super gut verstanden und er hat gesagt, komm doch nach Genf und arbeite dort für einen, also er hat dann als Verkäufer in einem Uhrensetting, so ist er zu den Uhren gekommen. Also das war jetzt nicht sein allererstes Ding. Und was die ganze Geschichte trägt oder so der rote Faden ist und wo man vielleicht sagen muss, das kommt wieder zu deiner Frage. Er hat halt mit 10, also die haben mit 10 eine Uhr geschenkt gekriegt, alle in seiner Familie. Und das waren noch keine Armbanduhren, sondern das war damals eine Taschenuhr. Ja. Also um die Jahrhundertwende so, Vater hat Uhr an Sohn weitergegeben oder von Opa oder wie auch immer. Und das war so sein Ding. Diese Taschenuhr hat er ja bis zum, das war so sein Schatz. Das hat ihn begleitet und das war für ihn vielleicht auch wichtiger, weil beide Eltern gestorben sind, was er da als Geschenk bekommen hat. Und dann ist er eben zu diesem, auf der einen Seite saßen da lauter Uhrmacher und der hat dann gelernt, wie man die Geschäfte quasi in die Welt macht. Und das ist halt auch sowas relativ Spannendes, dass du sagst mit, weiß ich nicht, 18, 19, du gehst in ein anderes Land, gut, Schweiz war jetzt nicht so mega exotisch, allerdings Genf, ja, sprechen sie auch wieder Französisch. Also er hat in dem Internat wohl schon viel Französisch, Englisch gelernt und hatte da auch ein Händchen für, dann war er dort. Und dann nach 2 Jahren dort hat der zu ihm gesagt, so er möchte, der Schweizer Händler möchte eigentlich viel mehr expandieren und ob er nicht in England was für ihn aufbauen könnte und hat einen Kontakt hergestellt, sodass er dann bei einem englischen Verkäufer / Uhrenhändler gearbeitet hat. Und was ihm halt in der Schweiz super gut gefallen hat, und das wird halt so schön schrittweise erklärt, dass die so super präzise Uhren gemacht haben, dass die alle Formen Verkauf oder Vertrieb nochmal getestet wurden, ob die auch wirklich laufen. Und das waren ja damals alles Taschenuhren. Und dann entwickelt er so, als er dann in London lebt, er lebt dann, glaube ich, von, weiß ich nicht, 18 bis 20 in London, entwickelt er diese Idee, dass man diese super präzisen Uhren, die er da kennengelernt hat, doch auch kleiner und fürs Handgelenk entwickeln könnte. Und sein damaliger Chef sagt halt, ja, das wäre was für Damen und für Homosexuelle, aber nicht für den 0815-Verbraucher. Das wäre nichts. Er will diesen Trend, den der andere vorausgesagt hat, nicht mitgehen. Und das Problem war, der hatte schon eine Vision. Also das fand ich, man muss eine ganz krasse Persönlichkeit gewesen sein, dieser Typ. Also war super präzise, super pünktlich, super genau, totaler Workaholic und aber auch ein krasser Visionär. Also immer dieses, wenn man heute über Innovation spricht, und ich meine, Rolex war mir überhaupt also ein Begriff von wie, ja, es ist eine teure Uhr und es ist ein Luxusartikel, aber er beschreibt halt diesen ganzen Werdegang dieser Uhr, und da heißt ja noch nichts Rolex, das hat sich ja dann entwickelt. Er beschreibt eben diesen ganzen Werdegang, Er sieht diese Vision, dass später mal alle eine Armbanduhr tragen werden, dass es viel geschickter ist als jetzt eine Taschenuhr. Und so ein Stück weit spielt der Krieg ihm da ja auch noch in die Karten, weil im Krieg einen Handschuh auszuziehen, ein Gewehr abzulegen und dann eine Taschenuhr zu suchen, um sich mit irgendjemand an irgendeinem Ort zu treffen, viel zu zeitaufwendig, lebensgefährlich, schlecht. Das heißt, der Krieg hat noch ein bisschen beschleunigt, dass ein Blick auf so eine Tasche, auf eine Armbanduhr sehr viel schneller geht.
Oh, 17 Uhr, Tea Time. Wir müssen hier kurz die Kampfhandlung unterbrechen.
Also ich glaube, das war halt eben, du hast ja gefragt, warum hat man so eine Uhr? Und ich glaube, die Dinge haben halt auch ihre Zeit. Und so hat sich das halt entwickelt. Und er hat das halt krass begleitet und einfach schon vorausgesehen.
Ja, krass. Und warum, also gibt es irgendwie eine Lösung oder eine Erklärung, warum das jetzt so eine Edeluhr geworden ist? Weil Rolex ist ja wirklich der Inbegriff der teuren Superuhr.
Ja, total. Und ich fand's halt als Gesamtes super spannend. Er hat halt schon diese Vision dann ganz früh gehabt, schon in der Schweiz, hat er halt überlegt, ob er nicht selber, weil er sich halt auf der einen Seite so stark nicht nur für die Vermarktung in die Welt, da muss er sich ja auch auskennen mit Zöllen und so weiter. Und ich meine, da gab es kein Internet, kein Telefonbuch. Du musst ja auf Messen gehen, Kontakte knüpfen und dann Dinge verkaufen und dann mal schauen, wie es läuft, ja. Und er hatte aber schon diese Vision, dass er Geschäfte in die ganze Welt machen möchte und er möchte quasi die beste, die verlässlichste Premium-Uhr bauen, die es gibt. Und er hat halt in der Schweiz diese super tollen Uhrwerke kennengelernt, die super präzise waren und kam dann auf die Idee, und deswegen sei es auch voll das Marketing-Genie der Typ gewesen. In der Schweiz hat er schon die Idee gehabt, das zertifizieren zu lassen. Und dann hat er das beim Planetarium oder was, dass das Uhrwerk von dem einen Hersteller das präziseste ever ist. Dann hat er dieses Zertifikat gekriegt. Das hat ihm natürlich einen riesen Aufschwung gegeben Richtung Popularität und dass das so eine super präzise Uhr ist. Dafür haben sich dann damals die Schweizer interessiert. Und das Gleiche hat er dann versucht, in England auch zu machen. Also er ist auf dem Weg nach England. Da hat er schon ein bisschen im Hinterkopf gehabt, er checkt das alles ab. Und wenn der Typ nicht mitmacht, will er es selber machen, will er selber die präziseste Uhr und in die Welt vertreiben und hat sich sein Erbe auszahlen lassen, das aus diesem Eisenwarenladen gekommen ist. Und dann ist er aber abgerippt worden auf dem Weg nach England und hatte kein Geld mehr. Und dann war er 2 Jahre dort, hat sich dann halt hochgearbeitet und hat dann halt gedacht, ja gut, Handicap, er schafft es. Und dann haben aber seine Schwester und sein Bruder Teile von ihrem Erbe, beziehungsweise der Mann von der Schwester sollte dann auch mit in das Geschäft rein. Und dann hat er sich dann irgendwann selbstständig gemacht mit dem, und dann hieß er Wilsdorf und Davis oder so. Und die Gesamtentwicklung oder die Gesamtgeschichte ist halt einfach total schön erzählt, weil Markenbildung war damals halt auch noch nicht das Ding. Also damals haben die quasi, die Uhrenbauer haben dann, die Uhrmacher haben dann quasi Teile bekommen, unterschiedliche Teile haben die zusammengesetzt und das Geschäft, das es vertrieben hat, also das hieß ja dann Wilsdorf & Davis, die haben dann hinten drauf graviert. Und er ist dann auf die Idee gekommen, ja, es kann doch nicht nur sein, dass das Geschäft quasi populär wird, dass sie tolle Uhren bauen und vertreiben, sondern dass diese auch Designleistung, die sie da bringen, dass das doch eigentlich eine eigene Marke sein muss. Und dann hat er halt angestrengt überlegt, wie diese Marke heißen könnte. Es hat halt kein anderer davor gemacht. Und dann ist er irgendwann auf die Idee gekommen und dann hat er aber eher so Kombinationen aus einzelnen Buchstaben gesucht. Das sollte halt auf der einen Seite edel klingen, aber auch präzise, nach Qualität. Und was ich halt so spannend fand, und das kommt auch sehr viel in dem Buch vor, und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ding, es war wahrscheinlich gar nicht so einfach, das Buch zu schreiben. Der hat überhaupt später auch keine Interviews geben wollen. Das wollte er einfach nicht. Er wollte, dass die Marke im Mittelpunkt steht, aber nicht er als Persönlichkeit. Und ich meine, ich will nicht das ganze Buch erzählen, aber es gibt halt so, wie sich's entwickelt hat, ist halt so spannend. Erst hat er quasi die Armbanduhr versucht populär zu machen mit dieser Geschichte, dass eben der Krieg ihm da auch so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Und dann hat er, glaube ich, die Dann hat er die erste wasserdichte Uhr entwickelt. Also er hat halt immer nachgefragt, auch überall, wo er sie verkauft hat, gibt's Probleme. Wenn das zurückkommt, wird es umsonst repariert. Der gibt, glaube ich, lebenslange Garantie auf die Uhren und hat halt immer bei den ganzen Händlern nachgefragt, ja, wie sieht's aus, gibt's Reklamationen, um das, was reklamiert wurde, gleich zu verbessern. Also der muss extrem präzise gewesen sein in seiner ganzen Art, wie er gehandelt hat. Und dann hat er halt, und ich will gar nicht seine ganzen Marketing-Tricks, aber vielleicht zwei, dann hat er diese wasserdichte Uhr quasi entwickelt und da gab es schon mal ein angemeldetes Patent von jemand anders, hat aber nicht so gut funktioniert und er hat es halt quasi perfektioniert, bisschen verändert und sagt auch, du musst nicht alles neu erfinden, aber diesen Schritt, dass eine Uhr sehr viel Alltagspraktik, du kannst ja nicht mit einer Taschenuhr unter die Dusche gehen oder schwimmen oder was auch immer. Oder wenn du einen handwerklichen Job machst und dann kommt der Staub, Dreck und so weiter, aber wenn die halt dicht ist. Und dann haben sie die die Oyster genannt, also weil es darum ging, dass es quasi so funktioniert, wie dass dieses Uhrwerk, das Innere in der geschlossenen Muschel perfekt aufbewahrt ist. Und als Marketing-Gag hat er das in den großen Juweliergeschäften in Aquarien präsentieren lassen. Das heißt, dann war diese Uhr im Aquarium, im Schaufenster und damit hat er natürlich ein Ding gelandet und hat das dann immer weiter aufgebaut. Dann ist die erste Frau durch den Ärmelkanal geschwommen und dann hat er gedacht so, ah, super Idee. Dann wollte eine andere, da gab es so eine Konkurrenzgeschichte, eine andere wollte das auch schaffen. Dann hat er sich an die gewendet und hat gesagt, du schwimmst mit meiner Uhr. Dann ist die nämlich quasi, dann habe ich gleich schon einen Test. Also der hat so zertifizieren lassen, aber dann auch schon, sag ich mal, um 1910 oder was, das erste oder ein bisschen später Influencer-Marketing gemacht. Indem er dann die, und die hat es nicht geschafft, die ist fast erfroren und dann hat er auch gesagt, scheißegal, die Leute sollen die Kamera auf die Frau und die Uhr halten und dann hat er das als den besten Uhrentest, also die Uhr hat es geschafft und nicht die Frau. Und solche Stories, also du hast so das Gefühl, er war auch schon so der Vorläufer von Red Bull, also so krasse Geschichten, also Rennfahrer und das war halt, und ich glaube, das ist das, wo du dich gefragt hast, wie ist das zu so einer Edelmarke geworden? Einmal durch diese krasse Qualitätskontrolle, die er gemacht hat und auf der anderen Seite durch dieses, Schauspieler, Eisenhower, Politiker, alle hatten dann plötzlich diese Uhr und er hat die dann auch gezielt verschenkt, hat die Leute getroffen, hat denen geschenkt und Eisenhower war so ein Glücksgriff, sage ich mal. Dann hat er die 50.000 Uhren gebaut, dann hat er die 50.000ste an irgendjemand verschenkt, die 100.000ste an irgendjemand und die 150.000ste war halt an Eisenhower, dass der dann noch Präsident geworden ist. Sein Glück. Und so, ich sag mal, es gab natürlich auch immer Schlaufen und es gab auch noch zwei Frauen in seinem Leben. Aber insgesamt fand ich sehr schön erzählt und man konnte so ein bisschen dieser Faszination für diesen Uhr und welche Typen der wann entwickelt hat, das ging dann immer weiter, dann kam die erste automatische, also immer dieses, was stört, was könnte ich besser machen und der hat halt immer weiter innoviert und heute braucht vielleicht nicht mehr jeder eine Uhr, weil er ja sowieso eine immer dabei hat, aber das war halt dann lange Zeit halt auch ein, ja, klar, Schmuck, Statussymbol, was auch immer. Und so ist dem seine, sag ich mal, Passion zu dieser riesen Weltmarke geworden. Und ich glaube, der hat halt auch was ganz Cleveres gemacht, halt immer auf gute Kontakte, Freunde, wie auch immer, sich bezogen. Also die dieses Perfekte, die dieses super Werk gebaut haben, ja, mit denen hat er nachher eine exklusive Partnerschaft eingegangen und wenn wir uns heute auch fragen, ist das eine steile Karriere gewesen, die immer nach oben gegangen ist? Ja, nee, da waren ja auch zwei Weltkriege, die quasi in das Geschäft mit reingespielt hat. Wer braucht denn so eine super Edeluhr im Zweiten Weltkrieg? Auch eine Frage. Aber er hat dann halt auch, als irgendwie die Zölle in England und England war wohl so die Uhrenhochburg, das war mir auch überhaupt nicht bewusst. Also London war auch das Ding. Und als die Zölle dann so hochgefahren haben, hat er dann auch beschlossen, ja, das geht halt gar nicht, weil er hat dort auch produzieren lassen mit oder die haben halt die Einzelteile hingeschickt und die wurden dann in England zusammengebaut. Also der hat dann ganz oft geguckt, was ist denn der beste Weg für die Uhr oder wo. Also als sie nach Indien verschifft haben, haben sie auch erst in Indien zusammengebaut und dann hat er halt beschlossen, jetzt geht die große Depression los. er muss irgendwas anderes machen. Entweder schrumpft er jetzt zusammen und ist kaputt oder er sucht sich neue Märkte und dann ist er nach Südamerika geflogen, nach Indien geflogen, nach Australien geflogen, hat dort Kontakte aufgebaut und hat halt so seine Marke halt immer weiter gestärkt, gerettet und weltweit bekannt gemacht. Und das in Zeiten, wo Auto gerade oder Flugzeug, wo das alles erst entwickelt worden ist. Also das war schon, glaube ich, da war der so ein krasser Pionier und hat halt marketingtechnisch auch, also abgesehen davon, dass er ein super Produkt hat, hat er es auch noch super verkauft.
So, jetzt gucke ich auf meine Rolex und stelle fest, das war der längste Wortanteil am Stück, den du jemals in unserem Podcast gehabt hast, mit 16 Minuten.
Ja, ich habe ja dauernd gewartet, dass du mich bitte unterbrichst.
Wie soll ich denn da reinkommen? Da habe ich keine Chance. Ich hätte meine Rolex vielleicht mal hochhalten sollen und drauf tippen oder so. Ja. Aber ich habe sie ja leider nicht.
Ja.
Kann mir keine Rolex leisten. Aber es scheint ja ein gutes Buch zu sein. Also ich meine, hat dich ja anscheinend begeistert.
Ja, die Story hat mich halt, also weil die wird ja natürlich quasi über 60 Jahre, also die geht quasi bis zu seinem, sie begleitet ihn ab dem 10. Lebensjahr bis zu seinem quasi Tod mit 79. Und das fand ich schon, weil das natürlich, da ist ja sehr viel passiert parallel, aber auch diese Uhr oder die Weiterentwicklung der Uhren ist ja quasi immer ein Spiegel dessen, was jetzt gerade passiert ist.
Hm. Auf jeden Fall hat er dann mit Hitchcock ein paar Sachen gemeinsam.
Ja, erzähl mal.
Ja. Was verbindest du mit Hitchcock?
Ich glaube, dass er ganz experimentelle, ungewöhnliche Krimis gemacht hat. Filme.
Ja, was noch? Also was fällt dir so, wenn du den Namen Hitchcock hörst, was fällt dir als erstes ein?
Vögel.
Vögel? Was noch?
Vertigo.
Und?
Sonst?
Psycho.
Ja, aber ich glaube, Psycho habe ich nie gesehen.
Hm. Okay. Also, unser guter Herr Hitchcock war auch ein, genau wie Herr Rolex, nee, wie hieß er, Hans...
Wilsdorf.
Ja, Hans Wilsdorf. Der Hans Wilsdorf war ein totaler Akribiker. Also der hat auch alles mega genau gemacht. Also von daher, die beiden auch sind ja Zeitgenossen quasi. Hätten sich wahrscheinlich gut verstanden in dem Punkt, weil er auch so ein totaler... Der musste immer alles am Set und überall musste alles, auch zu Hause. Bei dem muss es zu Hause ausgesehen haben wie in einer Klinik. Also schon gemütlich mit Landhausstil, aber halt alles so, alles war genau an der richtigen Stelle. Und
wo kommt er her? Was ist ein Engländer?
Er ist Engländer, genau. Also angefangen in England, lustigerweise. Ich fange mal von vorne an. Es geht ja um Alma und Alfred Hitchcock. Und mir war halt überhaupt nicht klar, dass Alma, seine Frau, so eine große Rolle in seinem Leben gespielt hat. So bin ich auf das Buch aufmerksam geworden. Ich hätte mir keine Biografie von Hitchcock gekauft. Aber die wurde sehr gelobt, weil die Rolle von seiner Frau so herausgehoben wurde. Weil er hat, glaube ich, also so wie es aussieht, hat er nichts ohne sie gemacht. Sie selber war viel früher im Filmbusiness unterwegs als er.
Spannend.
Ja, weil ihr Vater war bei den ersten, also wir reden ja über die Zeit, als der Film überhaupt angefangen hat. Also Anfang des 19. Jahrhunderts. Nee, des 20. Jahrhunderts. Oder? 1901 ist der Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. So, genau. So, da gab es ja noch, da fing das ja gerade erst an mit dem Film. Und sie war, ihr Vater war in den Filmstudios beschäftigt in den ersten und sie als Kind schon von Anfang an immer mitgenommen und mit dabei, hat dann angefangen als Cutterin zu arbeiten.
Aber auch ungewöhnlich, wo Frauen...
Total ungewöhnlich, aber sie hat das wohl geliebt und die Studios waren damals in Islington. Ja.
Wissen wir ja sogar wo. Ja, ja, cool.
Müssen wir auch mal hin. Und da hat sie halt irgendwie, also Alma dann quasi von Kindesbeinen auf das Filmhandwerk, und zwar wirklich das Handwerk gelernt. Die hat dann ganz viel als Cutterin gearbeitet und als Continuity. Und das sind die...
Das liebst du ja so.
Ja, die gucken, dass keine Anschlussfehler passieren. Also dass eine Frau nicht mit einem Schal um den Hals in den Raum reingeht und dann ohne Schal...
Mit dem Bikini wieder raus.
Ja, genau. Also, ja, genau. Das Glas halb voll, die Zigarette nicht runtergeraucht. Also das war ihr Hauptjob, weil sie wohl wahnsinnig guten Blick für sowas hatte. Und das Buch fängt an mit genau so einer Szene. Und zwar der Prolog ist quasi die Filmvorführung, also die erste Vorführung von Psycho... für die Produzenten. Also es gibt ja immer, wenn der Film fertig ist, gibt es eine Vorführung, wo die Produzenten, die Geldgeber, Investoren und dass die sich den Film angucken. Und dann haben die den Film, haben sie Psycho gezeigt. Und ihr Einzug, und dann, als die Vorführung zu Ende war, hat Hitchcock jetzt nicht groß darauf geachtet, was seine Geldgeber und so weiter, sondern hat einfach nur Alma angeguckt. Und Alma hat in dem Moment gesagt, weil das war immer so die letzte Kritik oder das war die entscheidende Kritik, und die hat gesagt, nee, den können wir so nicht rausgeben. Und so Stille im Saal, keiner wusste, was los war. Und dann hat sie als Einzige gemerkt, dass in einer Szene, wo die Frau unter der Dusche ermordet wird, dass als die Kamera sich nochmal auf sie richtet, sie atmet.
Oh.
Ja, und das war wohl während 150 Durchgängen keinem aufgefallen, außer ihr. Man munkelt, das ist auch gar nicht so. Also es ist immer so ein bisschen, ja, es ist wohl häufiger. Aber dann haben die tatsächlich diese Szene nochmal nachgedreht. So, und das war wohl ihr Hauptding. Sie saß immer dabei und hat immer darauf geachtet, dass alles passt, dass alles stimmt. Und dann haben die beiden sich relativ jung kennengelernt. Und Hitchcock war, bevor er dahin gekommen ist, wo er dann später war, hat er im Stummfilm, also es war ja die Zeit des Stummfilms, die Zwischentafeln geschrieben. Also es gibt ja bei Stummfilmen immer diese Tafeln, wo dann quasi das drinsteht, was die Leute eigentlich sagen.
Ja.
Und er hat halt angefangen als Zeichner für diese Tafeln. Und so sind die sich im Studio das erste Mal über den Weg gelaufen. Und erst als Hitchcock quasi in der Rangleiter, in der Karriereleiter über ihr stand, als Regieassistent und dann später als Regisseur, hat er sie irgendwann mal gefragt, ob er für sie arbeiten will. Weil irgendwie so zu den
Was,
Zeiten...
Was, ob er für sie arbeiten will?
Ob sie ob für sie ihn viele. Arbeiten will, ja genau. Ob sie für ihn arbeiten will als Cutterin oder halt auch als Drehbuch-Co-Autorin. Das hat sie nämlich auch dauernd gemacht. Und ja, so sind die beiden dann zusammengekommen und sind dann tatsächlich bis in ihr Lebensende zusammengeblieben. Und haben geheiratet relativ darauf und sind dann, ja, als Working-Paar...
Christoph und Jean-Claude...
Genau, haben alles zusammen gemacht, zusammen gearbeitet, die Drehbücher zusammen geschrieben.
Ja, es ist
und,
ja total, ich finde das immer so eine spannende Zeit, weil man immer das Gefühl hat, die Frauen sind schon einfach viel mehr wie Musen. Also es wird ja immer gerne so beschrieben, als wäre sie dann nur die Muse. Ja. Aber die Lorbeeren kriegt halt in der Zeit immer der Mann.
In diesem Fall ist es tatsächlich nicht so.
Nein?
Nee, also sie wurde immer erwähnt, sie war sehr bekannt. Als eine der ersten Cutterinnen und als eine der ersten Regieassistentinnen und Drehbuchautorinnen und so weiter. Das wurde auch immer gewertschätzt und wussten auch alle. Sie hat auch Angebote gekriegt und hat aber dann freiwillig gesagt, also wirklich freiwillig, da sind sich alle einig, dass sie wirklich gesagt hat, ich will das nicht, ich will nicht in der ersten Reihe stehen, ich fühle mich super wohl hinter Hitchcock. Und hat dann auch tatsächlich, das sieht man auf Bildern immer ganz gut, war immer so, immer hinter ihm. Und das ist ganz niedlich, weil er ist ja ein sehr robuster, großer, buddha-mäßiger Typ. Und sie ist mit 1,50 jetzt eher wirklich eine kleine Person gewesen. Und war aber immer, hat immer dafür gesorgt, dass, also quasi dieses, so wie so ein Papagei auf der Schulter, der dann immer noch, nee, das stimmt da noch nicht, da müssen wir nochmal, oder halt, ja, ist okay, können wir so machen. Und das wussten auch alle. Aber sie hat dann selber entschieden, irgendwie sich da in die zweite Reihe zu stellen und hat sogar später ganz darauf verzichtet, erwähnt zu werden. Also man sieht sie, am Anfang steht sie immer noch unter Drehbuchautorin oder was weiß ich, später taucht die gar nicht mehr auf.
Aber ich finde, das ist halt so eine total spannende Zeit, weil Frauen ja noch, haben ja noch kein Wahlrecht gehabt. Also da passieren ja auch, sag ich mal, gesellschaftlich total viele Dinge. Und er lernt halt auch in England relativ früh seine erste Frau kennen und die kommt halt so im Hosenanzug in ein Postamt und ist halt sehr selbstbewusst und anders und das findet er total spannend und traut und ist, glaube ich, kein so Forschertyp, sondern traut sich dann, sie anzusprechen und dann gehen die einen Kaffee trinken und ich meine, früher hast du ja auch keinen nach einer Telefonnummer gefragt, weil wahrscheinlich gab es gar kein Telefon und dann haben die halt auch ausgemacht und das fand ich eigentlich so fast so ein ganz nette, wahrscheinlich Dating Urban Legend, die es so nicht stattgefunden hat, aber vielleicht hat sich die Christian Rupprecht einfach überlegt, dass sie dann ausgemacht haben, ja, die hatten einen netten Kaffee zusammen und vielleicht sehen sie sich ja irgendwann mal wieder in London.
Mhm. Ja, also die beiden haben sich früh kennengelernt, ich glaube 22 oder so, und sind dann, ja, haben festgestellt, passen super zusammen, haben ein Kind, also es gibt eine Hitchcock-Tochter, die auch Schauspielerin geworden ist, die Pat. Und die aber auch von Anfang an dann genau wie Alma dann immer mit beim Film war. Und was ich interessant fand, war, dass das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Hitchcock ein totaler Einzelgänger war. Also der war von Kindesbeinen an immer alleine. ist im Internat groß geworden, hatte überhaupt keine Freunde, nie. Und der einzige Mensch, mit dem er halt wirklich was zu tun hatte, war dann halt seine Frau. Und das muss auch eine sehr komische Beziehung im Sinne von sehr enthaltsam gewesen sein. Also es wird irgendwie berichtet, dass er ist kein Frauentyp gewesen, keiner, der mit Frauen was anfangen kann, wenn man das mal so sagen will. Aber so sein Ding gemacht hat da. Also der hat da mit Regie, das war so, und der muss auch beim Filmset genauso immer ganz ruhig da gesessen haben. Und das Interessante fand ich, dass die Drehbücher schreiben, das war sein Ding. Regie führen war es nachher gar nicht mehr so groß, weil er meinte, wenn das Drehbuch fertig ist, ist der Film fertig.
Ja, wahrscheinlich hast du dann bei Regie auch zu viel mit den Leuten zu tun. Drehbuch ist ja
genau,
also Autistenarbeit.
Er war wohl auch eher der gute Laune und Ruhe am Set. Und es gibt so eine Anekdote, wo er dann in der Szene irgendwie den Kameramann, also die hatten so, die Kamera war auf so Wägen und dann fuhr die Kamera in eine Szene rein und er dann in aller Ruhe den Kameramann gebeten hat, diesen Kamerawagen doch ein Stück nach vorne zu fahren. Und die dann so, ja warum, wir sind doch gerade mitten am Drehen und so, ja, sie stehen auf meinem Fuß. Das muss jetzt relativ schmerzhaft gewesen sein, aber also das war wohl so sein Ding, oder er hat dann auch gerne mal wohl in den Kulissen gegessen. Also Essen ist sowieso
ja
ein Riesenthema. Er war, glaube ich, der Einzige in London, der einen begehbaren Kühlschrank hatte.
Geil. Also hier wird immer nur Champagner getrunken. Also das ist so, das Setting ist schon, was man mit Rolex verbindet. Ich meine, als dann irgendwann sich der Erfolg eingestellt hat, feiern die immer nur und trinken die ganze Zeit Champagner, egal wo.
Ja, das ist bei Hitchcock das Essen. Später dann auch Wein. Am Anfang war er totaler Abstinentler und dann irgendwann Wein und vor allem aber Essen. Also der hat sich wirklich dann, also es ging ja dann von London nach Amerika, ist irgendwann nach Hollywood gegangen und in Hollywood hat er dann, weil es da anscheinend nicht das richtige Essen gab, hat er sich halt Steaks und alles aus London schicken lassen. Und hat dann auch, das fand ich auch spannend, er hat dann wieder einen Film während des Kriegs einen Film in London gedreht, als London schon in den Krieg eingetreten war, England in den Krieg eingetreten war, und hat dann, um seine Schauspieler zu versorgen, sich das umgekehrt gemacht und hat sich halt aus Restaurants aus den USA Steaks und alles schicken lassen und die dann an Restaurants in London schicken lassen, um da halt Mittagstische zu machen und Abendessen zu machen.
Wahnsinn.
Also Essen war wirklich sein Ding und er hat dann mal hat mal abgenommen von 145 Kilo auf 90 und 95 Kilo so dabei ist er dann, hat er dann lange durchgehalten. Essen war schon so sein absolutes Ding.
Aber das ist ja dann auch, von wann bis wann geht es ungefähr? Und sind dann die beiden Weltkriege auch irgendwie Thema? Oder?
Der erste weniger, weil da ist er noch zu jung. Aber der zweite, was heißt zu jung? Nee, es spielt keine große Rolle jetzt in der Biografie.
Ja.
Weil er halt sowieso nicht in den Krieg konnte. Er war einfach zu dick und zu ungesund.
Ja.
Aber es geht schon über die ganzen Kriegszeiten und was ja mega spannend ist, es gibt so Sachen, das hat man ja auch nur einmal, diese Entwicklung vom, es gibt überhaupt keinen Film, dann kommen die ersten Filme mit den, also die ersten Stummfilme, dann ganz lange Stummfilme und ab etwa 1926 dann der Tonfilm, was ja eine riesen Zäsur war für viele. Also es sind ja ganz viele Schauspieler hinten rübergefallen, weil die entweder keine schöne Stimme hatten oder halt starken Akzent. Und das fand ich auch mal eine ganz lustige Lösung. Er wollte unbedingt mit einer tschechisch-amerikanischen Schauspielerin zusammenarbeiten und die hatte halt einen ganz schlimmen Akzent. Und dann haben die das so gelöst, weil zu der Zeit konnte man nicht nachvertonen. Also du musstest das, was dein Ton da war, musstest du am Set aufnehmen. Dann haben die halt, hat diese Schauspielerin nur noch die Lippen bewegt und hinter der Kamera mit einem anderen Mikrofon stand eine Frau, eine Engländerin, die das dann quasi synchronisiert hat.
Wow.
Also er hat auch schon Live-Lip-Sync. Ja, Live-Lip-Sync hat schon sehr, sehr früh Ideen gehabt. Und dann der nächste Step war dann ja vom Schwarz-Weiß-Film zum Farbfilm, Technicolor. Und diese Steps hat er ja alle mitgenommen und hat sich halt jeweils angepasst und hat jeweils immer seiner Zeit voraus, dann, was anfangs wohl auch echt schwierig war, weil die Leute Leute überfordert, hat aber jede Technik immer maximal versucht auszureizen und davon leben ja auch ganz viele Filme, die er dann gemacht hat. Und also ich habe hier so zwei Sachen mir mal rausgeschrieben, die so prägend sind anscheinend für ihn, weil er hat sein Leben lang Angst vor Polizisten gehabt, was ich sehr lustig finde.
Aber ich will noch ganz was zu dem, was ich halt spannend finde, und da treffen die sich ja, dass da ja eine extrem krasse Technikentwicklung, also von gar nichts da gewesen zu super krass, und dass da ja natürlich eine Handwerklichkeit eine große Rolle gespielt hat, aber auch sich das vorzustellen, was kann ich denn damit machen? Also das fand ich auch bei den Uhren toll, dass der quasi immer geguckt hat, schon auch parallel, was wird da jetzt, was weiß ich, ein Armband oder wie auch immer gerade entwickelt und dann versucht das zu nehmen und dann immer eine Evolution von, ich mache erst eine Armbanduhr, dann mache ich eine wasserdichte Armbanduhr, dann mache ich eine, die automatisch läuft und dann auch immer versucht, das maximale Beste für den Nutzer rauszuholen und dadurch das Produkt immer besser zu machen.
Ja. Ja, er hat hier, die Filmrollen waren damals 10 Minuten wohl und er hat halt dann auch seine Schauspieler damit wahnsinnig gemacht, weil er wollte in 2 Filmen einfach eine Rolle am Stück drehen. Also 10 Minuten
One-Shot.
Ohne Schnitt.
Ja,
und
wow.
Das hieß aber für die Schauspieler, dass die halt tagelang diese Szene proben mussten, weil, und das finde ich von der Vorstellung wieder total geil, wenn die im Studio gedreht haben, dann mussten ja 10 Minuten, also sagen wir, da geht einer, es gibt so eine Szene, da geht jemand einen Steg lang. Und dann musste der ja, weil das Studio ja nur begrenzt groß ist, mussten die halt die Sachen, die jetzt nicht mehr gebraucht wurden, nicht mehr im Bild waren, abräumen und neue hinstellen, damit, wenn der die Runde gedreht hat, quasi in einem anderen Setting war. Also der hat dann quasi
wow.
so eine Runde und dann haben die halt, während die Kamera vorne war, haben die hinten, aber ruhig, durfte auch keiner hören, das muss, also die müssen alle durchgedreht sein, weil das kaum zu schaffen war. Also technisch wahnsinnig anspruchsvoll und die Schauspieler mussten halt den Text für 10 Minuten komplett parat haben. So, und das heißt, wenn sich da einmal einer versprochen hat, konnte ich die ganze Scheiße wieder von vorne anfangen. Und deswegen haben die das halt tagelang geprobt. Und das hat die Schauspieler wohl wahnsinnig gemacht, weil die das gewohnt waren. Einfach, ich habe meine eine Szene, die dauert 30 Sekunden und fertig. Und nicht, die dauert 10 Minuten und ich muss den ganzen Text können. Darf mich nicht versprechen und muss auch noch aufpassen, dass ich hier genau den richtigen Weg gehe, die richtigen Gesten mache und so. Und das fanden die Schauspieler wohl ganz schrecklich. Aber als sie dann das Ergebnis gesehen haben, waren sie sehr glücklich und sehr happy, weil es halt was total Eigenes und Einzigartiges war. Also von daher, sowas hat der halt dann immer wieder und rumprobiert. Der hat dann, und da sieht man dann immer, wie schwer es dann auch ist, Innovationen durchzubringen. Der hat dann in einer Szene, wo man quasi in einer Wohnung unten die Schritte der Person oben drüber hört. Und das ist halt gruselig gewesen, weil da hätte, glaube ich, keiner sein dürfen oder das war bedrohlich. Und dann hat er halt von unten durch eine Glasscheibe diese Schritte gefilmt. Also da ist jemand auf einer Glasscheibe langgegangen und er hat das von unten gefilmt. Und klingt ja super, würde man jetzt sagen, ja, tolle Idee, jetzt nichts Besonderes. Es war aber ein Riesenskandal. Also das fand der Produzent fand das schrecklich, wie man sowas machen kann und so. Und dann haben die ganz lange miteinander gekämpft, bis diese Szene drin bleiben durfte. Und da hat er wohl ganz viel Innovationen reingebracht und immer wieder was Neues probiert. Aber immer wieder mit dem, da sind auch Filme richtig gefloppt, weil die einfach die komplette Bevölkerung überfordert haben. Und bis es dann zu den großen Erfolgen kam, die wir so kennen, also Psycho und Vertigo und Leiche zum Dessert und so, das hat halt echt gedauert. Also der hat sich da schon so langsam hochgearbeitet, aber natürlich zu einer Zeit, wo die Konkurrenz jetzt nicht so riesig war. Und wenn du verlässlich gearbeitet hast und halt so, sag ich mal, hast immer was Gutes abgeliefert, was zumindest tauglich war fürs Kino, dann haben sie sich wohl machen lassen.
Ja, es ist schräg. Man fragt sich ja manchmal, war das damals dann einfacher oder war da Vitamin B am Start? Aber so wie sich's anhört, war kein Vitamin B am Start.
Das war immer. Natürlich auch hier an mehreren Stellen, wie immer in Biografien, ist zur richtigen Zeit jemand gekommen und hat gesagt, du machst das jetzt. Und das war bei ihm ein Produzent namens Belken. Der hat einfach, als er aus einem Vertrag raus war und Alma auch und die eigentlich pleite waren und keiner mehr, weil die halt einen echten Flop gedreht haben, den er gar nicht machen wollte, ein Musical. Also,
ja, aber.
Und dann kam aber dann genau zur richtigen Zeit, kam einer und hat gesagt, pass auf, ich habe hier ein Projekt, ich brauche dich dafür. Und das war dann quasi der Film, der war dann ein Riesenerfolg. Und dann ging es wieder, aber auch wieder auf und ab und auf und ab. Und also es ist schon spannend, bis der da mal hingekommen ist, bis er richtig erfolgreich war. Das hat eine Zeit gedauert.
Ja, wahrscheinlich ist er dann sogar noch mehr, weiß ich nicht, Künstler. Weil bei meiner Biografie kommt eher, oder Roman, Biografie, whatever, kommt eher raus, dass der das schon, der hat das vor Augen gehabt. Der hat sich das die ganze Zeit, also das ist so akribisch, so getrieben. Also auch wenn der, was weiß ich, von einer Reise von Indien oder USA zurückgekommen ist. Und ich meine, das war noch nicht so, das war viel beschwerlicher mit den Flugzeugen. Damals ist er sofort ins Büro und hat alles gecheckt. Der hat bis zu 30 Briefen am Tag diktiert oder selber geschrieben. Also der hat halt diese Vision gehabt, wie das sein soll. Und die hat er halt, ja, sag ich mal, die hat er halt ganz stark verfolgt. Und was ich aber lustig finde, dass das so eher so Personen ihrer Zeit in Jobs, wo man, ja, du hast dann halt immer so einen Erfolg und dann wird auch gefeiert.
Das, also gefeiert wurde hier auch, aber ohne ihn.
Ehrlich?
Also, nee, er war überhaupt kein Partymensch. Also die haben ab und zu natürlich, also es war wohl ein sehr, sehr geselliger Mensch zu Hause, aber die beiden waren, Alma und Alfred, die waren am liebsten alleine. Also die
waren sich selbst genug.
Die brauchten niemanden. Er muss auch, das fand ich auch ganz, ganz lustig, als er dann nach Hollywood gezogen ist, haben sie halt ein Haus gesucht und dann haben die Makler immer angepriesen, den großen Garten und den Pool.
Ja.
So, und er wollte überhaupt keinen Pool. Und dann war er, glaube ich, so wird es beschrieben, in da, wo die dann hingezogen sind, war das einzige Haus, was keinen Pool hatte, weil er meinte, ich gehe nicht schwimmen. Also zeitlebens keinen Sport gemacht. Hat einfach nur immer, meinte, ich gucke wahnsinnig gern Skiläufern zu. Also die sind jedes Jahr, sind die einmal nach St. Moritz gefahren, über Weihnachten und Silvester und ewig. Und dann seine Frau und Tochter sind halt Ski gefahren und er hat sich dann auf den Balkon gesetzt mit einer Tasse Schokolade und meinte dann, ich gucke sehr gerne anderen beim Skilaufen zu.
Wie witzig.
Ja, also der war sportlich, war er überhaupt nicht, hat ihn gar nicht interessiert und Essen war halt sein Ding. Und später dann auch gute Weine und ja vor allem halt so die Arbeit. Also das war halt wirklich, Filme. Und es ist wirklich, ich verrate jetzt nicht zu viel, ich will auch gar nicht mehr viel erzählen. Es gibt noch zwei Anekdoten, die ich ganz nett fand, weil ich habe ja vorhin, als du noch was anderes erzählen wolltest, habe ich gesagt, die Angst vor der Polizei.
Ja.
So, und als kleines Kind hat er mal irgendwann Mist gebaut und dann hat sein Vater ihm einen Zettel in die Hand gedrückt und hat gesagt, du gehst jetzt mal zur Polizeistation und gibst dem Officer diesen Zettel. Und dann ist er hingegangen, hat dem Officer einen Zettel gegeben, der hat den gelesen, hat den kleinen Alfred genommen und 10 Minuten in eine Zelle eingesperrt. Und dann stand auf diesem Zettel drauf, bitte sperren Sie diesen Jungen 10 Minuten in eine Zelle ein, um ihm zu zeigen, was mit bösen Jungs passiert.
Ui.
Und das hat dafür gesorgt, dass er zeitlebens so eine Angst vor Polizisten hatte, was ich ja für jemanden, der solche Filme dreht, irgendwie lustig finde, dass er nie Auto gefahren ist. Oder so gut wie nie. Also nur im absoluten Notfall, weil er einfach Angst vor Polizisten hatte. So, und die waren halt dann viel im Straßenverkehr, und wollte er nicht. Und zweites, was ich sehr lustig fand, weil es auch so britisch ist, er hat immer, wenn er im Studio eine Tasse Tee getrunken hat, hat er die hinter sich geworfen. Also, und hat aufs gewartet, dass die kaputt geht und dann auf die Frage, warum er das denn macht, war die Antwort, ist doch besser, als wenn ich meine Schauspieler anschreie.
Auch geil.
Also das war so eine Art Entspannungstechnik. Und also so mal zu beobachten, wie die beiden zusammen gearbeitet haben und wie diese Filme entstanden sind. Also es ist ein fettes Buch, aber man hätte es deutlich kürzer machen können, weil wirklich alles aufgeführt ist. Wo ich mir auch denke, ja, ob jetzt einmal den und den Film auch noch das Drehbuch geschrieben hat oder ob die da...
Ah, aber würdest du jetzt sagen, das ist speziell für Cineasten gedacht oder ist es einfach, wenn du dich für Filme, für die Zeit, für...
Also es ist für Cineasten toll, aber es ist genau an der Kante, wo es dir noch nicht auf die Nerven geht. Du denkst zwar manchmal so, okay, die halbe Seite hätte ich jetzt nicht gebraucht, und da kommen wir jetzt ganz kurz an Seitenstrang zu Karl Lagerfeld. Die Biografie fand ich interessant, aber der Biograf hat sich halt komplett verloren in jeder kleinsten Kleinigkeit, wo man die, also der hat glaube ich jeden gefragt, der irgendwann mal Karl Lagerfeld getroffen hat, ob es der Schulkamerad in der 3B war, der dann erzählt hat, ja, auf dem Schulhof war der schon bla 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 und denkt sich, ja, okay. Das war mir ein bisschen zu langatmig, während es hier, obwohl das Buch viel, viel dicker ist, nervt's nicht. Und als Cineast, ich bin ja sehr filminteressiert, finde ich es spannend, weil ich viele von den Filmen auch kenne. Und du denkst, aha, da hat die auch mitgemacht. So. Und dann denkst du, oh Gott, ja, dann vielen, also sie ist quasi so die Rick Rubinette des Films der 1920er, 30er, 40er Jahre. Also die hatte echt bei vielen ihre Finger drin und war halt auch sehr anerkannt dafür. Und das ist ja schon spannend. Ne? Deswegen ist es halt auch so ein frauenthematisch interessantes Buch. Und halt einfach so mal in den Kopf von, also man kommt nicht groß in den Kopf rein, aber es ist halt spannend, die Ausführung der Tochter auch zu hören. Also der Thilo oder Thilo hat auf jeden Fall, der hat die Töchter und die Enkelin interviewt, die Tochter und die Enkelin interviewt. Und die erzählen dann schöne Anekdoten von zu Hause und es gibt halt tolle Bilder, wo, also mein Lieblingsbild ist bei diesem Anwesen da in Hollywood, gibt es ein Bild, wo Hitchcock, der immer wohl mit Anzug rumgelaufen ist, immer, Ingrid Bergmann fotografiert, die bei denen zu Gast war, die waren wohl befreundet und dabei wird er von Alma fotografiert. Also es ist so ein ganz lustiges Foto, wo einer den anderen fotografiert und man sieht dann die Leute und das ist mal spannend, also zu erfahren, was so, auch Ingrid Bergmann gibt es Interviewtöne oder Cary Grant oder also die Leute, James Stewart, die Leute, mit denen er gearbeitet hat. Und dafür ist eine tolle Lektüre, es ist gut geschrieben, das ist ja auch nochmal immer so dieses, das größte Problem bei Biografien, wenn die halt zu trocken werden und die Leute nicht gut schreiben können, und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also ich bin jetzt auch schon auf Seite 283 und habe es auch erst seit 3 Tagen angefangen. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, kann ich hier auch nochmal deutlich sagen, aber es ist großartig. Also es ist tolles Buch, kann ich nur jedem empfehlen. Urlaubslektüre auf jeden Fall für den Strand. Und man kriegt tierisch Bock, die Filme nochmal zu gucken, weil man jetzt so ein paar Sachen erfährt. So. Weil auch das ist ja eine ganz lustige Sache, das wissen ja viele, dass Hitchcock in jedem seiner Filme einen Cameo-Auftritt hat. Und also Cameo heißt, er tritt selber auf, aber man erkennt ihn nicht oder man weiß nicht, wer er ist. Und dann gibt es 2 ganz lustige Geschichten, die noch, und dann habe ich es auch, weil ich die so nett fand. Es gibt einen Film, der spielt eigentlich komplett in einem Rettungsboot mit 8 Personen. Und die sind Schiffbruch und sind dann zu 7. und laden noch einen 8. ein. Und dieser 8. ist der Kapitän, der das Boot abgeschossen hat, aus dem die anderen kommen. Also so eine ganz psychologisch verdichtete Geschichte. Und jetzt haben die überlegt, wie kriegen wir Hitchcock da rein? Weil er kann nicht. Die haben erste Überlegung war, sie lassen ihn als Leiche vorbeitreiben, weil es gab ja genug Leichen im Wasser von dem. Und dann hatten sie aber eine viel bessere Idee, weil er zu dem Zeitpunkt traurigerweise seine Mutter und sein Bruder in kurzer Zeit gestorben sind. Und da hat er halt 40 Kilo abgenommen. Und dann haben sie halt in einer Zeitung, einer Annonce, diese Zeitung, durch die blättert der ganz am Anfang ein Schauspieler auf dem Boot, blättert da durch und dann sieht man eine Anzeige von einem Abnehmmittel. Und dann sieht man ein Bild vom dicken Hitchcock und dann von dem dünnen Hitchcock. Und dann 40 Kilo in 30 Tagen oder so mit Reduncon oder so hieß das. Und dann gab es eine Flut von von Briefen an das Studio.
Die wollten alle das
abnehmen. Wo man dieses Mittel kriegen kann.
Krass.
Das war das eine. Und dann das zweite war, dadurch, dass die Leute wussten, dass es immer diesen Cameo-Auftritt gibt, hat er gesagt, ich muss das jetzt immer in den ersten 5 Minuten machen, weil sonst gucken die Leute mehr in den Film und suchen mich, wo ich auftrete, als dass sie sich den Film angucken.
Ja.
Und deswegen kann man bei den Filmen, ich glaube,
in den ersten 5 Minuten.
Immer gucken in den ersten 5 Minuten, wo er da rumrennt. Und das kommt eigentlich daher, dass, wenn Schauspieler ausgefallen sind und die wollten unbedingt eine Szene drehen oder irgendwelche Statisten fehlten, dann war das gar nicht unüblich, dass einfach Leute vom Set sich dahingestellt haben. Und das fanden die halt bei ihm so toll oder so lustig, dass halt irgendwie, das halt so, ein Markenzeichen geworden ist. Also man sieht ihn häufiger von hinten mal oder mit seinen, er war ein totaler Hundefreak, der hatte immer Hunde, und dann sieht man ihn auch mal mit seinen 2 Hunden irgendwo lang gehen und so. Also es ist, aber das mit dem Abnehmen, das fand ich wirklich, das fand ich den besten Cameo.
Nett. Ja, also ich fand es einfach faszinierend. Es ist wirklich gut geschrieben. Und es ist aber auch eher so geschrieben, wenn man es als Urlaubslektüre mitnimmt, gibt es ein paar Wiederholungen. Also wenn man es so kompakt liest, denkt man so, ja, habe ich doch schon gehört, habe ich verstanden, ja. Aber wenn ich es jetzt, sage ich mal, immer nur kapitelweise auf dem Nachttisch über 2 Monate verteilt lese, ist es, glaube ich, ganz angenehm, dass es immer mal wieder wiederholt oder komprimiert diese Gesamtstory von den verschiedenen Uhrentypen. Und wie gesagt, also ich würde sagen, es ist nicht nur für Leute, die sich für Uhren interessieren. Mich hat es zumindest dazu inspiriert, dass ich dachte, so hier als ehemalige Weltstadt der Uhren, muss es doch sowas über Junghans auch geben? Gibt's nicht. Da gibt's überhaupt nichts. Ich habe schon überlegt, ein Buch zu schreiben.
Schreib's.
Und dachte mir so, nee, aber dann wird es wieder sowas, wo jeder mitreden will. Gut, ich könnte auch Roman draufschreiben, da muss vielleicht nicht alles stimmen, aber ich weiß auch nicht, ob Junghans, die haben so ein paar Sachen natürlich entwickelt, die waren dann aber jünger. Ich würde sagen, jünger.
Also auch Junghans.
Funkuhr und solche Geschichten. Da, ja.
Ja, anderes Thema.
Ja, aber es war auch nicht jünger. Es ist ja nicht jünger. Ich glaube, das ist ja auch mehr oder weniger zeitgleich, das Ganze.
Ja, das passt.
Also,
ja.
Wenn man einfach mal so einen lustigen, interessanten, also lustig ist nicht, einen interessanten Ritt durch die Geschichte. Ja, unterhaltsamen Ritt durch die Geschichte von erst mit der Pferdekutsche, dann mit dem Auto, dann gibt es Flugzeuge und einfach diese analoge Vernetzung der Welt beobachten und wie jemand so ein Imperium, wo Rolex kennt heute jeder, ja, und die Geschichte dahinter überhaupt nicht. Und was ich nett fand, war eben, dass es eben nicht so krass über Vitamin B gegangen ist, sondern eher wahrscheinlich durch Freundschaft. Der hat jemand getroffen, der hat gesagt, komm doch in die Schweiz, und diese Offenheit jetzt zu sagen, oh, ich bin 18, jetzt gehe ich in die Schweiz oder jetzt gehe ich nach England oder nach Frankreich oder ich versuche ein Geschäft in Südamerika aufzubauen, wo du dich fragst, ja gut, wahrscheinlich haben die haben sich immer auf diesen Messen, ich musste auch lachen, da war eine Messe im Crystal Palace. Crystal Palace habe ich im Architekturstudium, war das eins der Gebäude, das ist ja dann irgendwann abgebrannt, und du hast dich gefragt, wie kann denn ein Stahl-Glas-Gebäude so abbrennen? Aber da waren große Messen, wo die sich getroffen haben in England, und einfach dieses, da haben viele Dinge anders funktioniert, und manchmal wünscht man sich vielleicht so nostalgisch Dinge zurück, aber ich fand es einfach so, ich fand es eine spannende und interessante und auch, ja, wie soll ich sagen, eine relaxte Lektüre.
Also mein Buch kann man auf zwei Arten lesen, entweder man gräbt sich cineastisch durch oder man nimmt vor allem die biografischen Teile.
Also meinst du mit cineastisch durchgraben, dass man parallel noch die Filme guckt?
Die Filme guckt und sich wirklich genau anguckt, welche Filme aber auch cool. Hat wer, wo, wann, wie gab. Es sind aber 53 Filme.
Oh.
Ja, nicht alle gut. Aber es ist auf jeden Fall für jeden, der sich für die Filmgeschichte interessiert und für das Leben von Alfred Hitchcock, ist es toll, weil es ist ein spannendes Leben und es ist gut geschrieben. So, und damit wir uns demnächst auch endlich mal eine Rolex kaufen können. Wäre es gut, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt. 5 Sterne wären super, und empfehlt unseren Podcast alle euren Freunden und Freundinnen weiter.
Auch die, die keine Uhren an den Handgelenken haben.
Genau, oder nicht unbedingt cineastisch veranlagt sind. Und dann wünschen wir euch eine schöne Weihnachtszeit, wollte ich jetzt schon sagen.
Ja, bei 27 Grad im Raum, gell?
Also, eine schöne Sommerzeit.
Ja, schöne Sommerferien.
Ja, lasst es euch gut gehen und möglichst kühl.
Mhm. Bis
macht's
dann.
Gut.
Stay Ciao. Hydrated. Ciao.
Schuss vorm Buch.